mitgebracht. Ich sage gleich einen Begriff und ihr haltet mal im Kopf das erste Wort fest, an das ihr dann denkt. Und das müsst ihr mir dann nicht sagen, sondern ich möchte dann nur wissen, war das eher ein positiv besetztes Wort oder eher negativ? Dann einfach, ich frage das dann ab und dann einfach per Handzeichen mal zeigen. Ich mache mal einen Testlauf mit Tobias, der ist jetzt nicht darauf vorbereitet. Also ich sage ein Wort und dann hältst du mal fest, das, was du gedacht hast. Das Wort lautet Sommer.
Urlaub.
Okay, würdest du sagen eher positiv oder negativ?
Auf jeden Fall
positiv. Positiv, okay, alles klar. Also so funktioniert die Umfrage. Das erste Wort, das ich mitgebracht habe, ist Polizist. Haltet das Wort fest, an das ihr denkt, den Gedanken. Wenn ihr an einen Polizisten denkt, denkt ihr dann spontan eher an was Positives? Wer denkt an was Positives? Ja, einige, vielleicht an Schutzmann oder Freund und Helfer könnte das ja sein. Wer hat an was Negatives gedacht? Ja, ganz paar, das könnte sowas sein wie vielleicht Handschellen, Festnahme, Gefängnis oder so, ne? Ja. Okay, die Mehrheit denkt positiv von Polizisten, das ist ja schon mal gut, also wenn man zumindest spontan dran denkt. Das nächste Wort ist Regierung. Regierung. Wer denkt an was Positives? Ja, das sind mindestens die Hälfte, vielleicht mehr. Wer hatte eher spontan einen negativen Gedanken dazu? Sind auch ein paar, mehr als bei den Polizisten auf jeden Fall. Okay. Dann habe ich noch ein Wort mitgebracht, Politiker. Wer denkt positiv beim Wort Politiker? Das sind schon weniger, ja. Wer hat eher sofort an was Negatives gedacht? Das sind ganz schön viele, okay. Ein letztes Wort habe ich noch, und zwar das Wort Finanzamt. Jetzt bin ich gespannt. Wer denkt an was Positives beim Finanzamt? Okay, es gibt tatsächlich Leute, die denken positiv, interessant. Achso, die arbeiten da, ja gut, okay. Wer hat negativ gedacht? Das ist, würde ich sagen, die Mehrheit. Der Rest war wahrscheinlich neutral. Also ich denke tatsächlich auch manchmal positiv über das Finanzamt, nämlich dann, wenn ich Geld zurückbekomme bei der Lohnsteuer. Genau. Okay. Heinz, machst du die PowerPoint vielleicht auch noch an? Danke. Mit diesen Begriffen, diese vier Begriffe, die ich genannt habe, da assoziieren viele Menschen eher negative Dinge. Also sowas wie Polizisten wollen mich doch nur schikanieren, die holen mich vom Fahrrad, ich soll nicht auf dem Gehweg fahren, sondern auf der Straße. Oder die Regierung, das sind die da oben, die wissen doch gar nicht, was wir brauchen, was uns fehlt. Oder Politiker, die lügen doch nur alle, die wirtschaften nur in die eigene Tasche. Gut, und das Finanzamt, ich glaube, da muss man jetzt nicht mehr so viel zu sagen. Die Frage, die ich mir gestellt habe, ist, was sagt denn eigentlich die Bibel zum Thema Staat und Regierung? Und dafür wollen wir uns heute einen Bibeltext anschauen aus dem Römerbrief, Römer Kapitel 13, die Verse 1 bis 7. Dort steht: Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen. Denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Dem Staat den Gehorsam zu verweigern, heißt also, sich der von Gott eingesetzten Ordnung zu widersetzen. Wer darum dem Staat den Gehorsam verweigert, wird zu Recht bestraft werden. Wer hingegen tut, was gut ist, braucht von denen, die regieren, nichts zu befürchten. Fürchten muss sich nur der, der Böses tut. Du möchtest doch leben, ohne dich vor der Regierung fürchten zu müssen. Dann tu, was gut ist, und du wirst sogar noch Anerkennung von ihr bekommen. Denn die Regierung ist Gottes Dienerin, und du sollst durch sie Gutes empfangen. Wenn du jedoch Böses tust, hast du allen Grund, sie zu fürchten. Schließlich ist sie nicht umsonst Trägerin der richterlichen Gewalt. Auch darin ist sie Gottes Dienerin. Indem sie den Schuldigen zur Verantwortung zieht, vollstreckt sie an ihm das Urteil des göttlichen Zorns. Es ist also notwendig, sich dem Staat unterzuordnen, und das nicht nur aus Angst vor der Strafe, sondern auch, weil das Gewissen es fordert. Darum ist es auch richtig, dass ihr Steuern zahlt, denn die Beamten sind Diener Gottes, die ihre Pflicht tun, damit der Staat seine Aufgaben erfüllen kann. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern. Zahlt dem Zollbeamten den Zoll. Er weist dem Respekt zusteht. Und er weist dem Ehre zusteht. So auf den ersten Blick, beim ersten Hören, ein vielleicht sehr ungewöhnlicher Bibeltext und ein recht spezielles Thema. Doch wenn man sich die Bibel anschaut, dann kann man ziemlich schnell und leicht erkennen, dass das Verhältnis von Juden im Alten Testament oder von Christen im Neuen Testament zum Staat und zu den Regierenden ein immer wiederkehrendes Thema ist. Ich habe ein paar Beispiele mitgebracht. In 1. Timotheus 2, Verse 1 bis 2 steht: Das erste und wichtigste, wozu ich die Gemeinde auffordere, ist das Gebet. Es ist unsere Aufgabe, mit Bitten, Flehen und Danken für alle Menschen einzutreten, insbesondere für die Regierenden und alle, die eine hohe Stellung einnehmen, damit wir ungestört und in Frieden ein Leben führen können, durch das Gott in jeder Hinsicht geehrt wird und das in allen Belangen glaubwürdig ist. Oder in Titus 3, Vers 1, ein Rat an alle Prediger, Peter, und an alle, die lehren: Erinnere die Gläubigen daran, sich der Regierung und den Behörden unterzuordnen, ihren Befehlen Folge zu leisten und jederzeit bereit zu sein, Gutes zu tun. Oder auch Petrus greift das Thema auf in seinem zweiten Brief: Ordnet euch um des Herrn willen allen Institutionen unter, die in dieser Welt Macht ausüben, sowohl dem Kaiser, der das höchste Amt bekleidet, als auch den Gouverneuren, die von ihm eingesetzt sind und deren Auftrag es ist, die Übeltäter zur Rechenschaft zu ziehen und denen die Anerkennung auszusprechen, die tun, was gut und richtig ist. Und dann gibt es in der Bibel auch noch das Buch des Propheten Jeremia beispielsweise. Das Volk Israel war verschleppt vom babylonischen König Nebukadnezar, und Gott gebrauchte Jeremia, um dem Volk zu erklären, dass er diesen König eingesetzt hat, um das Volk zu bestrafen. Und schließlich gibt es noch die vier Evangelien, die uns von Jesus erzählen. Jesus lebte in einem Land, das von Feinden besetzt war. Er musste zwischendurch mit seinen Eltern sogar ins Nachbarland flüchten vor diesen Besatzern. Die Bibel erzählt also sehr viel davon, wie Gottes Leute sich gegenüber Staat und Regierung verhalten sollen. Doch zurück zum Text aus Römer. Drei Punkte möchte ich mit euch in diesem Text betrachten. Der erste Punkt heißt Unterordnung. Der zweite Punkt heißt Gewissensvorbehalt und der dritte Punkt heißt Respekt und Mitwirkung. Unser Text, das ist nur ein kleiner Auszug aus dem Brief des Apostel Paulus an die Christen in Rom. Und bevor Paulus den Christen in Rom hier nahelegt, wie sie sich gegenüber Staat und Kaiser verhalten sollen, da schreibt er über die Nächstenliebe. Da schreibt er, wie Christen in der Gemeinde untereinander lieben sollen, aber auch wie sie sich gegenüber Nichtchristen verhalten sollen. Und nach diesen Versen über Staat und Kaiser, da geht es direkt wieder weiter über die Nächstenliebe. Unser Text, das ist also nur ein kleiner Einschub, ein kleiner Exkurs inmitten des Themas Nächstenliebe. Für Paulus ist also das Thema Verhalten gegenüber dem Staat ein Thema, das ganz eng verknüpft ist mit dem Thema Nächstenliebe. In den Versen zuvor, da hat Paulus mit sehr deutlichen Worten darauf hingewiesen, dass Christen keine persönliche Rache ausüben sollen, dass Christen keine Selbstjustiz üben sollen. Zwar stellt Paulus zwischen diesem Verbot der Rache und diesem Abschnitt über die Regierung keinen direkten Zusammenhang her, allerdings scheint es, als wollte er uns sagen, dass Justiz, das Gericht und Urteil und die Vollstreckung gegen Unrecht, dass das die Aufgabe des Staates ist. Wir Christen, wir leben nicht nach dem Recht des Stärkeren. Wir sollten danach streben, in einer geordneten, funktionierenden Gesellschaft zu leben. Paulus schreibt hier zu einer Zeit, in der der berüchtigte Nero Kaiser des römischen Imperiums war. Allerdings schreibt Paulus hier vermutlich zu einem Zeitpunkt, als Nero noch unter dem positiven Einfluss seiner Berater Seneca und Burrus stand. Rom hatte noch nicht gebrannt und die aktive Christenverfolgung, die gab es zwar schon, aber sie hielt sich noch in Grenzen. Mit dem Blick von heute müssen wir aber sagen, dass das Römische Reich zu Paulus Zeiten keine Demokratie war und es war auch kein gerechter Staat und es war auch nur ein sehr eingeschränkter Rechtsstaat. Und dieser Kaiser Nero, der sollte als einer der größten Tyrannen der Weltgeschichte, der Menschheit in die Weltgeschichte eingehen. Das Römische Imperium war kein demokratischer Staat und es war auch kein sozialer Staat. Es war ein militärischer Staat, der versuchte, möglichst viele andere Nationen militärisch zu erobern. Paulus spricht hier also nicht von einem Staat, in dem Freiheit, Frieden und Gerechtigkeit herrschen. Dennoch spricht er von Rom, das auch fortschrittlich war zu seiner Zeit. Beispielsweise gab es wenigstens ein funktionierendes Justizsystem. Und dennoch fiel Jesus einem römischen Willkürurteil zum Opfer und wurde dann von römischen Soldaten hingerichtet. Paulus selbst war römischer Staatsbürger und er hatte als römischer Bürger sowohl die Verfolgung als Christ erlebt, aber er hatte auch das Funktionieren dieses römischen Rechtsstaates erlebt. Er saß in römischen Gefängnissen und wurde auch wieder freigesprochen. Was hatte Paulus jetzt den Christen in Rom zu sagen und was kann uns das heute noch sagen? Jeder soll sich der Regierung des Staates, in dem er lebt, unterordnen, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt. Das Wort, das hier in der NGÜ mit Regierung übersetzt wird, das wird in anderen Übersetzungen auch mit den Worten staatliche Autorität oder Obrigkeit übersetzt. Und gemeint sind die vielfältigen Ämter und Behörden, mit denen sich die Menschen im Römischen Reich, ganz besonders in Rom, auseinandersetzen mussten. Das Wort, das hier mit Regierung oder eben staatliche Autorität übersetzt wird, das entspricht der lateinischen Übersetzung das entspricht in der lateinischen Übersetzung den Worten Imperium Potestas. Im Plural bezeichnet das die unterschiedlichen Behörden und im Singular eben das gesamte Römische Reich, eben dieses Imperium. Und insofern ist die Übersetzung mit Regierung nicht falsch. Paulus bezieht sich hier aber nicht nur auf den Kaiser, also die Regierung, sondern auch alle ihm untergeordneten und nachgeordneten Behörden und Ämter. Paulus sagt hier also, dass die Christen in Rom sich der Obrigkeit, der Autorität der verschiedenen römischen Behörden unterordnen sollen. Und das griechische Wort, das er hier verwendet für unterordnen, das taucht im Neuen Testament häufiger auf. Es beschreibt das Einfügen in ein bestehendes Autoritätsgefüge. Und zum Beispiel taucht dieses Wort auch dann auf, wenn es um das Verhältnis zwischen Mann und Frau in der Ehe geht. Es unterscheidet sich ganz deutlich von dem Wort Gehorsam. Gehorsam fordert die Bibel von Kindern gegenüber ihren Eltern oder von Sklaven gegenüber ihren Dienstherren. Unterordnung, das enthält schon das Wort ordnen. Es bedeutet, sich selbst und die eigene Rolle richtig einzuordnen. Und dieses Wort beinhaltet ein aktives Tun, was Gehorsam eher nicht tut. Also beim Unterordnen unter staatlicher Autorität ist das eigene Mitwirken nicht ausgeschlossen. Und Paulus begründet seinen Geschwistern in Rom auch gleich, weshalb sie sich Rom und Kaiser Nero unterordnen sollen. Denn staatliche Autorität kommt von Gott und die römische Regierung ist von Gott eingesetzt. Also dieser Nero, der Christen verfolgen und töten würde und Rom niederbrennen würde, war von Gott eingesetzt. Jetzt habe ich diesen Vers gerade abgewandelt, vielleicht ist es aufgefallen. Dort steht nämlich eigentlich, denn alle staatliche Autorität kommt von Gott und jede Regierung ist von Gott eingesetzt, nicht nur die römische. Das bedeutet, das, was Paulus den Christen in Rom hier sagt, das gilt auch noch heute für uns. In Daniel 4, Vers 14 heißt es, über die Herrschaft bei den Menschen gebietet der Höchste. Er verleiht sie, wem er will, selbst den Niedrigsten der Menschen kann er dazu erheben. Das ist ein Grund, weshalb wir Christen uns staatlicher Autorität unterordnen sollen, weil der Staat ein Werkzeug in Gottes Hand ist. Und Paulus erläutert uns hier, dass wir als Christen, dass wir keine Revolutionäre im eigentlichen Sinne sind. Wir sollen uns keinen revolutionären Bewegungen, keinen Protestbewegungen und schon gar keinen gewalttätigen Bewegungen anschließen. Unsere Revolution ist eine Revolution der Herzen. Indem Paulus hier sagt, dass Gott jede Regierung einsetzt, da greift er einen ganz neuen Gedanken auf, den zuvor Jesus schon mal erwähnt hat. Wir finden das im Matthäusevangelium, Kapitel 22. Die Pharisäer schickten eine Abordnung zu Jesus, um ihm eine Falle zu stellen. Sie ließen ihm folgende Frage stellen: So sag uns nun, ist es nach deiner Meinung richtig, dem Kaiser Steuern zu zahlen oder nicht? Aber Jesus durchschaute ihre böse Absicht. Ihr Heuchler, sagte er, warum stellt ihr mir eine Falle? Zeigt mir die Münze, mit der ihr Steuern bezahlt. Sie reichten ihm einen Denar. Wessen Bild und Name ist darauf? Fragte er. Sie antworteten, das Bild und der Name des Kaisers. Da sagte Jesus zu ihnen, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, und gebt Gott, was Gott gehört. Über diese Antwort waren sie so verblüfft, dass sie Jesus in Ruhe ließen und weggingen. Das, was Jesus hier sagt, das war für die Menschen, die ihm dazuhörten, etwas völlig Neues. Sie waren so verblüfft, dass sie dazu gar nichts sagen konnten. Jesus behauptete hier, dass es Dinge gibt, die dem Kaiser nicht zustehen. In der Antike, da unterschieden die Menschen nicht zwischen Staat und Religion. Die damals verbreitete Denkweise lautete so: Je besser es einer Nation ging, desto größer war das Ansehen ihres Gottes. Also wenn die eigene Nation die größte war, dann bewies das, dass auch der Gott dieser Nation der stärkste war. Rom war eindeutig die stärkste Nation der damaligen Zeit. Das bedeutete für die Menschen, dass auch ihre Götter, Jupiter, Mars, Venus, Merkur und so weiter, dass das die größten Götter waren. Und der römische Kaiser zu Jesu Zeiten, das war Augustus, er war somit einem Gott gleich. Sein Bild war auf jeder Münze. Die Menschen verehrten den römischen Kaiser wie einen Gott. Und jetzt kam ein Wanderprediger aus der palästinensischen Provinz und behauptete, es gebe Dinge, die diesem Gottkaiser nicht zustünden. Das Recht, den Menschen vorzuschreiben, wen sie anbeten sollen, stand dem Kaiser nicht zu. Der Anspruch auf bedingungslosen Gehorsam stand dem Kaiser nicht zu. Den Wert eines Menschen festzulegen, stand dem Kaiser nicht zu. Und der Titel Gott stand dem Kaiser nicht zu. Das mag für unsere Ohren selbstverständlich klingen. Natürlich dürfen der Staat und seine Regierung, und seien sie auch noch so gut, nicht bestimmen, ob wir an Gott glauben. Aber für die Menschen im Römischen Reich, in der Antike, war diese Behauptung bahnbrechend. Kaiser Augustus' Macht wurde nach dem Denken damals durch die Existenz der Götter gestärkt und unterstrichen. Aber für Jesus war es genau andersherum. Die Existenz Gottes schränkte die Autorität des Kaisers und jeder sonstiger staatlicher Macht ein. Es gibt eine Autorität über den Regierenden dieser Welt. Es gibt einen Gott, der über den Königen, Ministerpräsidenten, Diktatoren und auch Bundeskanzlerinnen steht. Und allein dieser Gott gibt den Menschen ihren Wert und hat Anspruch auf ihre Anbetung und ihren bedingungslosen Gehorsam. Jesus weigerte sich hier, den Kaiser anzubeten. Aber er weigerte sich auch, ihn zu hassen oder ihn zu verleumden. Ja, er ignorierte ihn noch nicht einmal, sondern er forderte die Pharisäer auf, ihre Steuern zu zahlen. Paulus und auch Jesus, sie lehren uns, dass wir uns als Bürger eines Staates seinen Autoritäten, der Regierung und den Behörden unterordnen sollen. Aber sie lehren auch, dass die Regierenden ebenfalls begrenzt sind. Im Jahr 1215 brachte eine Gruppe von Baronen den englischen König Johann Ohneland dazu, ein Dokument zu unterzeichnen. Dieses Dokument kennen wir heute als die Magna Carta. Verfasst wurde es vom Bischof von Canterbury, Stephen Langton. Es enthielt einen vollkommen neuen Gedanken, der in England zu einer Revolution führen sollte. Und es war eigentlich nur Jesu Kernsatz: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört, eben nur ganz konsequent und radikal bis zu Ende gedacht. Und dieser Gedanke in der Magna Carta ist so formuliert: Hier ist ein Gesetz, das über dem König steht und das sogar er nicht brechen darf. Von nun an war der König selbst zum ersten Mal an das Gesetz gebunden. Es gibt Dinge, die stehen Staat und Kaiser nicht zu. Und eines davon ist, sich über das Gesetz zu stellen. Diese Magna Carta war der Beginn, dass jeder Mensch vor dem Gesetz gleich ist. Es gab Rechte und es gab Pflichten im Gesetz, die für jeden gleichermaßen galten. Und natürlich braucht es eine sehr lange Entwicklung und viele Jahrhunderte, bis dieser Gedanke mehr und mehr Wirklichkeit wurde. Und wenn wir uns heute so manche Debatten anschauen, mir fällt da zum Beispiel die Debatte um Black Lives Matter in den USA ein oder auch MeToo, wo es um die Rechte von Frauen geht, dann gibt es offensichtlich auch heute noch viele Defizite. Aber Jesu kleiner Satz hat vielen Menschen die Menschenrechte gebracht, wie beispielsweise das unveräußerliche Recht des Individuums, die eingeschränkte Regierungsgewalt, die Trennung von freier Religionsausübung auf der einen und Macht des Staates auf der anderen Seite oder auch die Freiheit des Gewissens. Und auch unsere deutsche Verfassung, unser Grundgesetz, steht in dieser Tradition. Dort heißt es unter anderem in Artikel 4: Die Freiheit des Glaubens, des Gewissens und die Freiheit des religiösen und weltanschaulichen Bekenntnisses sind unverletzlich. Im Kern steht da: Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist, und gebt Gott, was Gott gehört. Mein zweiter Punkt, den ich ansprechen möchte, ist der Gewissensvorbehalt. Oder man könnte auch sagen, die Gewissensfreiheit. Und dieser Punkt klang eben auch schon durch. Es gibt Dinge, die gehören nicht dem Kaiser, sondern alleine Gott. Und dazu zählt unser Gewissen. In Vers 7 sagt Paulus: Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet. Das kann ein Hinweis sein, dass auch die staatliche Obrigkeit ihre Grenzen hat. Und den zweiten Hinweis finden wir in Vers 4, denn die Regierung ist Gottes Dienerin und du sollst durch sie Gutes empfangen. Die Frage, die hinter diesem Gewissensvorbehalt oder dieser Gewissensfreiheit steckt, lautet: An welchem Punkt muss ich Regierung und Staat nicht mehr gehorchen? Und auch auf diese Frage können wir Hinweise in der Bibel finden. Ich habe ja schon einige Bibelstellen genannt, die ganz klar sagen, dass wir Christen uns grundsätzlich unter die Regierung und ihre Behörden unterzuordnen haben, weil alle staatliche Autorität von Gott kommt. Die Bibel lehrt ganz klar: Kaiser Nero, der Rom anzünden sollte, die Christen dafür beschuldigen, sie verfolgen, sie töten, kreuzigen sollte, war von Gott eingesetzt. König Nebukadnezar von Babylon, der die Israeliten militärisch besiegte, sie deportierte, er war von Gott eingesetzt. Der Pharao, der jedes männliche hebräische Baby töten ließ, war von Gott eingesetzt. König Herodes, der Jesus finden und töten wollte, war von Gott eingesetzt. Und ich befürchte, auch wenn es mir überhaupt nicht gefällt, dass selbst Adolf Hitler und Josef Stalin von Gott eingesetzt waren. So ist dieser Text zu verstehen. Aber, für uns Christen gibt es einen Moment, in dem auch wir einer Regierung widerstehen müssen. Nämlich immer dann, wenn Regierende uns Gott verbieten wollen. Das ist der absolute Nullpunkt, den die Bibel uns in Bezug auf zivilen Ungehorsam gibt. Und Petrus hat es in Apostelgeschichte 5, Vers 29 so ausgedrückt: Gott muss man mehr gehorchen als den Menschen. Und diese Worte sagt er vor dem Hohen Rat in Jerusalem, der dort für die Römer herrschte. Und dieser Rat wollte den Aposteln verbieten, weiter von Jesus zu erzählen. Ich vermute, der eine oder andere, der hier sitzt, ist vielleicht in der Sowjetunion geboren und aufgewachsen. Ein Regime, das Gott aus der Gesellschaft verbannen wollte, indem es ihn einfach schlichtweg verbot. Und viele Russlanddeutsche haben Bibeln versteckt und in den Wohnzimmern heimlich Gottesdienste gefeiert. Prediger und Älteste wurden festgenommen und eingesperrt. In einer solchen Situation müssen wir Christen Gott mehr gehorchen als den Menschen. Und zwischen Unterordnung unter die Regierung und diesem zivilen Ungehorsam, da gibt es in der Bibel einen sehr großen Graubereich. Wir finden in der Bibel tiefgläubige Menschen, die Regierungen dienten, die Gottes Wort nicht befolgten. Da gibt es beispielsweise Josef, der unter dem Pharao so etwas wie der Premierminister Ägyptens wurde. Oder Jeremia, der dem Königreich Juda nahelegte, sich den grausamen Babyloniern zu ergeben. Christen sollen solchen Regierungen nicht respektlos oder mit Rebellion begegnen. Sie sollen Gott dienen, so wie die russlanddeutschen Christen es in der Sowjetunion taten. Wir finden aber auch andere Beispiele in der Bibel. Da gibt es die vier Freunde, Daniel, Schadrach, Meschach und Abednego. Die vier waren hohe Beamte im heidnischen Babylon. Und als der König seinen Untertanen gebot, ihn, den König, als neuen Gott anzubeten und gleichzeitig verbot, Jahwe anzubeten, da verweigerten diese vier Freunde sehr höflich, aber furchtlos den Gehorsam. Oder als der Pharao befahl, dass alle neugeborenen hebräischen Jungs getötet werden sollten, da führten die hebräischen Hebammen diesen Befehl nicht aus. Das ist ein Verhalten, das uns an mutige Deutsche erinnert, die während des Dritten Reiches in ihren Kellern und auf ihren Dachböden Juden vor der SS versteckten. Und sie alle haben gemeinsam, dass sie ihrem Gewissen folgten. Sie gehorchten Gott mehr als den Tyrannen. Doch sie rebellierten nicht und sie schlossen sich auch keinem Aufstand an. So wie Gott auch die Tyrannen einsetzt, genauso wird er diese auch zur Rechenschaft für ihr Tun ziehen. In Jesaja heißt es beispielsweise: Weh denen, die unheilvolle Gesetze erlassen und unerträgliche Vorschriften machen, um die Schwachen vom Gericht fernzuhalten und den Armen meines Volkes ihr Recht zu rauben, um die Witwen auszubeuten und die Waisen auszuplündern. Was wollt ihr tun, wenn die Strafe naht, wenn das Unwetter von fern heraufzieht? Zu wem wollt ihr flüchten, um Hilfe zu finden, wo euren Reichtum verstecken? Ihr werdet euch unter Gefangenen am Boden krümmen und werdet unter Erschlagenen liegen. Doch bei all dem lässt sein Zorn nicht nach, seine Hand bleibt ausgestreckt. Mein dritter und letzter Punkt aus diesem Text ist Respekt und Mitwirkung. Gebt jedem das, was ihr ihm schuldet, zahlt dem, der Steuern einzieht, die Steuern, zahlt dem Zollbeamten den Zoll, erweist dem Respekt zusteht und erweist Ehre, dem Ehre zusteht. Paulus sagt uns hier, dass wir uns nicht nur nach den staatlichen Autoritäten richten sollen, sondern diese auch respektvoll und höflich behandeln sollen. Das ist ein biblisches Thema, das immer wieder auftaucht, immer dann, wenn die Bibel von Unterordnung spricht. Wir sollen beispielsweise respektvoll gegenüber unseren Eltern sein oder auch gegenüber den Ältesten der Gemeinde. Und so auch gegenüber aller staatlichen Vertretung. Und Paulus zeigt uns hier auch unseren aktiven Teil auf. In dem Vers finden wir, dass wir geben sollen, wir sollen zahlen, wir sollen Respekt und Ehre erweisen. Das ist nicht nur blinder Gehorsam. Paulus räumt uns hier als Christen eine aktive Rolle in der Gesellschaft ein. Wir Christen haben einen klaren Auftrag von Gott. Wir sollen einen Unterschied machen. Wir sollen Salz und wir sollen Licht sein. Das ist eine Aufforderung zu sozialem Handeln. Jesus selbst hat sozial gehandelt und einen Unterschied in der Gesellschaft gemacht, in der er lebte. Aber es geht nicht darum, sozial zu handeln, nur um des sozialen Handels willen. Die großen Landeskirchen haben ihr soziales Handeln fast komplett institutionalisiert und ihren Tochtergesellschaften, der Caritas oder der Diakonie, überlassen. Aber wir glauben nicht daran, dass durch das Herumbasteln an sozialen Verhältnissen die Welt verändert wird, sondern wir glauben, dass Menschen durch die persönliche Begegnung mit dem auferstandenen Jesus Christus verändert wird. Aber wenn wir uns in unsere Kirchen und Gemeindehäuser zurückziehen und wenn wir dann dort nur noch theologische Haarspalterei betreiben, dann ist das so, als würde die Stadt brennen und die Feuerwehrleute auf der Feuerwache würden über die Raumgestaltung ihrer Wache diskutieren. Als Gemeinde haben wir den Auftrag, vor Ort etwas zu bewegen. Unsere Mission ist, wie es auch in dem Psalm hieß, Gefangenen die Freiheit zu verkünden. Gefangene von Sünden, Gefangene in Beziehungen, Gefangene in Süchten, in Krankheiten, Straftaten, Gefangene von Neid, von Unbarmherzigkeit und so weiter. Das muss das Kennzeichen einer lebendigen Gemeinde sein. Wenn ich Menschen erzähle, dass ich Christ bin und dass ich Mitglied in einer Freikirche bin, dann höre ich häufig solche Dinge wie, ach so, dann bist du auch gegen Homosexuelle oder dann bist du also auch gegen Abtreibung. Und ehrlich gesagt macht mich das traurig. Denn wir Christen, wir sollen nicht Menschen sein, die als Rebellen gegen Entwicklung in der Gesellschaft wahrgenommen werden. Hier im Rathaus, im Jugendzentrum, in den Schulen, in den Unternehmen, in den Sportvereinen hier in Oldendorf, da wird eine Sache dringend benötigt. Und wir können sie liefern, wir Christen, wenn wir denn den Hintern vom Sofa hochkriegen. Und diese eine Sache, die benötigt wird, ist Hoffnung. Unsere Hoffnung ist nicht nur eine abstrakte Zuversicht, dass wir eines Tages, wenn wir sterben, zu Gott in den Himmel kommen. Ja, das stimmt zwar auch, aber in dem Moment, in dem wir Christ geworden sind, da hat unser ewiges Leben schon begonnen. Schon hier und jetzt. Und deswegen ist unsere Hoffnung auch was ganz Praktisches. Diese Hoffnung kann eine Umarmung sein, wenn es erlaubt ist. Diese Hoffnung kann ein tröstendes oder ein ermutigendes Wort sein. Es kann eine neue Heimat für einen Flüchtling, für einen Heimatlosen sein. Es kann aber auch etwas zu essen sein. Es kann auch ein 5-Euro-Schein im richtigen Moment sein. Es kann das erste Abendmahl in der Gemeinde sein und es kann das letzte Abendmahl auf dem Sterbebett sein. Es kann eine Jugendstunde oder ein Gottesdienst sein. Und diese Hoffnung kann man an vielen Orten finden, an denen Christen arbeiten und wo sich Christen einbringen. Beispielsweise in den Krankenhäusern oder in den Altenheimen, aber auch in den Unternehmen oder auch in den Behörden. Wenn wir uns der geistlichen und sozialen Erneuerung unserer Stadtgesellschaft widmen, dann wird man uns nicht mehr danach identifizieren, wogegen wir protestieren, sondern man wird uns daran erkennen, wofür wir uns einsetzen. Wir Christen, wir sind nicht von dieser Welt. Und dennoch leben wir noch in dieser Welt. Wir sind Nachbarn, wir sind Mitschüler, wir sind Kollegen, wir sind Freunde. Und wir haben eine Verantwortung, wie wir in dieser Welt leben, welches Zeugnis wir geben. Jesus selbst sagt in Matthäus 5, ihr seid das Salz der Erde. Wenn jedoch das Salz seine Kraft verliert, womit soll man sie ihm wiedergeben? Es taugt zu nichts anderem mehr, als weggeworfen und von den Leuten zertreten zu werden. Ihr seid das Licht der Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, kann nicht verborgen bleiben. Auch zündet niemand eine Lampe an und stellt sie dann unter ein Gefäß. Im Gegenteil, man stellt sie auf den Lampenständer, damit sie allen im Haus Licht gibt. So soll auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Werke sehen und euren Vater im Himmel preisen. Was kannst du tun, um den Menschen in deinem Umfeld Hoffnung zu bringen? Wir haben heute einen sehr herausfordernden Text betrachtet. Er zeigt uns, dass wir als Christen uns unter die Regierung unseres Staates unterordnen sollen. Er zeigt uns, dass unser Gewissen allein Gott gehorchen soll und dass wir Staat und Gesellschaft mit Respekt begegnen sollen und uns dort einbringen sollen. Ich wünsche jedem von euch, dass ihr für die Menschen in eurem Umfeld wie eine Stadt auf einem Berg werdet, die Hoffnung ausstrahlt und von Gottes Liebe zu uns erzählt. Und für die Gemeinde Neues Leben hier in Oldendorf hoffe ich, dass ihr wie ein Leuchtturm inmitten Preußisch-Oldendorfs seid, der den Menschen eine neue Hoffnung und neuen Lebensmut bringt. Amen.